Willkommen beim Jägerstammtisch, dem Podcast für alle, die die Leidenschaft zur Jagd teilen. Hier sprechen wir über Tradition und Moderne, Reviergeschichten, Wildmanagement, Ausrüstung und Ethik. Ganz egal, ob erfahrener Weidmann oder neugieriger Jungjäger, am Jägerstammtisch ist jeder willkommen. Setzt euch zu uns ans Feuer, schnappt euch ein kühles Getränk und lasst uns gemeinsam über das sprechen, was uns verbindet, die Jagd. Los geht's, Weidmanns Hype.
Und damit herzlich willkommen zum Jägerstammtisch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute dreht sich alles um ein echtes Highlight in der Jagdsaison, die Drückjagd. Wir sprechen darüber, wie du dich optimal vorbereitest und was du unbedingt beachten solltest, wenn du das erste Mal dabei bist. Und von der richtigen Ausrüstung über Sicherheit, Standdisziplin bis hin zu kleinen, aber wichtigen Tipps aus der Praxis, damit du nicht nur weitgerecht, sondern auch entspannt und selbstsicher an den Start gehst. Also, setzt euch zu uns an den Stammtisch, holt euch einen Kaffee oder ein Stück Wildbratwurst und los geht's. Hallo Jochen. Hallo Sinja.
Moin.
Wir wollen über die Drückjagd sprechen.
Moin Marcel.
Sinja, du warst doch gerade erst zweimal auf Drückjagd. Oder Gesellschaftsjagd. Wie war es denn dein erstes und zweites Mal?
Also es war keine Drückjagd in dem Sinne, sondern wir waren abstauben. Also unmittelbar neben dem Revier, wo die Drückjagd passiert, waren wir zum Abstauben. Die eine war am Samstag in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich muss sagen, ich bin immer noch überwältigt von dem Anblick, den ich dort hatte. Natürlich habe ich schon mal Rotwild gesehen. Das klingt auch irgendwie überheblich, ne? Natürlich habe ich schon Rotwild gesehen. Aber ja, ich hatte schon Rotwild im Anblick.
Hier packen das alle öfter mal.
Ja, genau. Ich durfte ja auch Zeuge der Rotwildbrunft werden. Das war natürlich auch sehr toll, aber die Dimensionen dort sind einfach nochmal anders. Also kurz bevor das Treiben losging, wechselte uns ein Riesenrudel Rotwild an. Ich weiß nicht, es waren 60 Stück wahrscheinlich. Ich habe nicht mitgezählt. Ich war auch so baff. Ich habe mir das angeguckt und kam wirklich aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ja, ansonsten hatten wir gut Anblick, aber kein Weidmannsheil, weil alles das, was aus dem Forst rausgewechselt ist, wir saßen auf einer freien Fläche, ist zu weit rausgewechselt, als dass man da in die Schussdistanz gekommen wäre.
Und wie hast du dich darauf vorbereitet, bevor du losgefahren bist?
Bevor ich losgefahren bin, also noch als ich zu Hause war quasi.
Ja, klar.
ich habe meine Sachen gepackt. Viel zu viel als das, was ich eigentlich gebraucht hätte auf jeden Fall.
Okay, was hast du alles mitgenommen und was war zu viel deiner Meinung?
Na, das ist ein bisschen schwierig. Ich hatte ja für mehrere Tage gepackt, weil ich ja da noch auf mein erstes Stück Schwarzwild gegangen bin in Begleitung. Dementsprechend hatte ich ein bisschen mehr mit als das, was ich nur zur Abstauberjagd brauchte. Ich kann natürlich aber sagen, was ich gestern mit hatte.
Dann mal los.
Weil gestern war ich auch nochmal zur Abstauberjagd, diesmal hier in Schleswig-Holstein. Und kleiner Sidefact am Rande, gestern war ja St. Hubertustag. Und ich muss sagen, wir haben darüber ja schon mal geredet.
Und du warst jagen.
Ich war jagen, genau. Ich hatte weißes Dannenwild im Anblick. Und irgendwie hatte das schon so eine kleine mystische Ader. War schon cool. Naja, also zurück zu dem, was ich gepackt habe. Fangen wir mal an mit dem, was ich anhatte, oder? Also das Allerwichtigste ist natürlich deine Signalbekleidung. Sprich, deine orangefarbene Jacke, die hatte ich an. Ich hatte eine orangefarbene Kopfbedeckung auf. In meinem Fall war es ein Stirnband, weil meine Ohren immer frieren. Und dann kann ich keine Käppi tragen im Winter oder im Herbst. Ich hatte Heizsocken an, weil ich immer kalte Füße kriege. Leider keine, die über eine App gesteuert werden, sondern Powerbank dran anmachen und ganzen Tag warme Füße. Eine grüne Hose, Gummistiefel.
Findest du eine App-Steuerung als wichtig?
Wichtig nicht, aber vielleicht praktisch.
Was kann man, ich hab keine Heizsocken. Was kann man denn mit einer Heizsocke, mit einer App-Steuerung machen? Kann man die von zu Hause dann auch steuern?
Du kannst sie ein- und ausschalten. Du kannst die Wärme einstellen. Das ist schon ganz cool.
Okay.
Und dadurch, dass ich bin ja so ein Zwiebellook-Mensch. Das heißt, meine Kleidung, ich kann ja mal unten anfangen. Ich hatte ein normales Paar Socken an. In den Socken war meine Thermoleggings. Dann hatte ich da über der Thermoleggings die Heizsocken. Da waren ja die Powerbanks drin und über der Leggings und den Heizsocken hatte ich meine Hose. Das heißt, ich bin natürlich auch nicht mal eben an die Powerbanks drangekommen, weil über der Hose waren auch noch Stulpen in den Gummistiefeln, damit ich nicht friere. Ich weiß noch nicht, was ich im tiefsten Winter mache, aber jetzt funktioniert es noch.
Ich habe gerade darüber nachgedacht, ob es jetzt noch mehr gibt, was man anziehen kann. Ja, gibt es. Du könntest zum Beispiel noch eine Ansitzhose anziehen, du könntest noch so einen Ansitzparker anziehen, dann könntest du noch Loden oben drüber ziehen.
Ja, ich aber ich muss sagen, ich habe Bilder gesehen, wie du ausgerückt bist. Es war trotzdem kleidsam, also modisch könnte man fast sagen. Es sah jetzt nicht so aus wie Michelin-Männchen, irgendwie ne, so rund und in den Wald gerollt. Also dafür Hut ab, hätte ich nicht gedacht.
Ja, mir ist das wichtig, vielleicht ist das eitel, aber ich möchte, wenn ich das Haus verlasse, möchte ich für mich gut aussehen und möchte mich wohlfühlen und das tue ich persönlich einfach nicht, wenn ich da
rumrenne und Kartoffeln sage.
Auch hier, also auch wenn ich zu Hause bin, versuche ich mich immer so zu kleiden, dass ich es schön finde. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, der keine Jogginghosen trägt, weil ich es schrecklich finde an mir.
Das finde ich klasse.
Also wenn ich bequem sitzen möchte, dann habe ich eine Leggings an, aber keine Jogginghosen.
Ja, warum auch nicht? Gut, okay, also du warst eingepackt, als hätten wir minus 30 Grad.
Korrekt.
Und was hattest du noch mit? Hast du ein Fernglas mitgenommen?
Ich hatte ein Fernglas mit, ich hatte eine Wärmebildkamera mit, die mir aber tatsächlich nicht viel gebracht hat, dort wo ich saß. Ich hatte Handschuhe mit, dann hatte ich noch mit eine Thermoskanne mit Tee.
Das ist übrigens ein super wichtiger Punkt bei einer Drückjagd, die bei kälterem Wetter stattfindet. Etwas Warmes zu trinken mitnehmen, weil man sitzt da ziemlich lange auf diesem Bock. Ne? Ja. Und wenn wir dann das Thema Standdisziplin haben, dann sitzt man da auch, ne? Weil man, oder sitzt, steht. Ne? Also je nachdem, wie jemand da Bock drauf hat. Ne? Und da geht man nicht irgendwie spazieren oder nochmal da runter oder sowas. Nee, nee, man sitzt da oben drauf und da bleibt man dann auch die nächsten 3, 3,5, 4 Stunden, je nachdem, wie lange das Treiben geht. Und wenn du da nichts Warmes zu trinken mit hast, dann hast du echt verloren. Also zumindest meiner Meinung nach. Das ist ein Punkt, den ich immer mit dabei habe, wenn ich tatsächlich mal als Schütze, seltenerweise, auf einer Drückjagd bin, was Warmes zu trinken.
Mhm. Ja, das hilft auch beim Wiederwarmwerden. Naja, was hatte ich noch mit? Ich hatte logischerweise meine Waffe mit. Ich hatte genug Munition mit. In meinen Augen genug. Für andere, für die wäre das vielleicht nicht genug gewesen. Ich hatte 10 Schuss mit in der Tasche.
Ja, also ich kenne das zum Beispiel so, dass du sowieso, wenn du zum Beispiel jetzt ein Stück beschossen hast und das Stück liegt nicht sichtig,
dann hörst du auf.
Dann ist das eigentlich so, dass du, wenn du das zweite Mal hast, also ich kenne das so, dass das, wenn das zweite Mal passiert, dass du dann halt einfach dann Hahn in Ruhe hast für dich auf dem Stand.
Genau, ja.
Dementsprechend ist, ich weiß auch gar nicht, ob man da so viel Munition braucht. Also ich habe auch auf einer Drückjagd bis jetzt nie mehr als 6 Schuss oder so abgegeben.
Na, wenn ich überlege, da am Samstag, da war ein Schütze, der hatte 11 Stücken auf seiner Strecke liegen, ne? Dem hätten die 10 Patronen nicht gereicht.
Eureka.
Mhm. Naja, auf jeden Fall, ja. Sonst hatte ich das mit, was ich sonst auch immer zur Jagd mit habe. Ich hatte meinen Jagdrucksack mit. Ich hatte Handschuhe mit, einmal Handschuhe logischerweise. Eine Flasche Wasser. Dann habe ich persönlich noch immer einen Knäuel Wolle im Rucksack. Gelbe Wolle, die man gut sehen kann, falls ich mal ein Stück beschieße, das nicht direkt liegt, dass ich mir den Anschluss markieren kann. Weil ich weiß, ich bin tüdelig, ich vergesse das immer. Genau, ich habe Wolle als Markierungsband.
Das ist übrigens ein super wichtiger Fakt für den Hundeführer, der da nachher die Nachsuche macht, dass man seinen Anschuss markiert. Also du kannst das natürlich, also manchmal gibt es ja auch Standkarten. Auf diesen Standkarten trägst du da ein, was habe ich beschossen, was habe ich gesehen, wo war mein Anschuss vom Sitz aus. Was aber am allermeisten Sinn macht und auch aus meiner Erfahrung als Hundeführer sehr viel einfacher das ganze Thema gestaltet ist, wenn du deinen Anschuss tatsächlich markierst. Da gibt das ja immer dieses Krepp-Markierungsband, was man mitnehmen kann. Also ich empfehle auch jedem einfach immer so eine Rolle davon im Rucksack zu haben, im Jagdrucksack, keine Ahnung. Schnell ein Stück abreißen, irgendwie an einen Stock binden und den Stock da in die Erde stecken. Oder halt Wolle. Aber Wolle habe ich tatsächlich auch noch nicht gehört. Das war mir jetzt neu, aber ich finde die Idee cool.
Ja, vielleicht kommt das davon, dass ich so eine Strickliesel bin. Also ich stricke und häkle ja ganz viel in meiner Freizeit. Und als meine Großmutter gestorben ist, die war auch, die hat ja den ganzen lieben langen Tag gestrickt. Und ich habe dann ihre ganzen Vorräte geplündert. Ich meine, sie kann es ja eh nicht mehr gebrauchen. Und da war aber auch gelbe Wolle dabei. Und da dachte ich, ich werde mir halt nie was Gelbes stricken oder häkeln. Und dann wegschmeißen wollte ich es aber auch nicht. Und dann dachte ich, nehme ich das halt zum Markieren. Wiederverwendung und so.
Also ich meine, Wolle ist ja ein Naturprodukt, also dementsprechend verwittert das auch irgendwann.
Ja, genau.
Na, man sollte halt nur nicht irgendwie Plastikbändchen oder sowas nehmen. Das ist irgendwie kontraproduktiv, weil nicht jedes davon wird wieder weggeräumt. Und das muss nicht im Wald bleiben. Oder auf der Fläche, ist ja völlig egal wo.
Ja.
Jochen, wie sieht denn das bei dir aus? Ich weiß ja, du warst noch nie auf Drückjagd. Zumindest hast du das gesagt.
Ich
war schon mal auf Drückjagd,
doch. Ich habe aber noch nicht geschossen auf Drückjagd.
Ja. Ach, dann war das so. Was nimmst du denn mit zu einer Drückjagd?
Was, ein Tarp?
Ja, du nimmst doch bestimmt einen Tarp mit zur Drückjagd.
ich habe so von bis, ich habe das alles mal durch irgendwie. Also ich habe von zu viel Ausrüstung und völlig fehl am Platz da, kurzatmig, weil wie so ein Muli bepackt auf dem Stand da angekommen, bis hin zu spartanisch ist noch geprotzt, zu wenig Ausrüstung, habe ich alles durch. der gute Mittelweg macht's irgendwie. Ich mache auch viel mittlerweile so nach Bauchgefühl, also ich gucke halt nach der Jahreszeit. Also früher war es immer so, hatte ich immer meinen hier Winterkampfanzug im Jansk, weil das ist ja den Carinthia-Ansitzsack, weil ich dachte, haben ist besser als brauchen. Und die Schlepperei tue ich mir aber nicht mehr an, weil dann ist der Rucksack sowieso erstmal voll. Was ich mittlerweile als ein Muss ansehe, ist tatsächlich die Thermoskanne, so wie du auch sagst. Weil damit kannst du dir echt einen Gefallen tun, wenn es dann mal überraschenderweise irgendwie anfängt zu regnen, ne? Und du jetzt mit der Kleidung nicht so gut vorbereitet bist. Also eine Regenjacke nehme ich auch tatsächlich mit. Wobei, da muss man überlegen, wenn die Jacke das Wasser abperlen lässt, wofür sie ja da ist, dann hast du es halt auf der Hose, ne? Und wenn du jetzt keine Regenhose anhast, wird die halt auch nass. Also du musst da irgendwie durch, ne? Du musst gucken, dass du vernünftige Ausrüstung hast. Wenn du jetzt wenig Kohle hast und damit anfängst und jetzt eine Leo-Köhler-Hose hast von der Bundeswehr beispielsweise, so eine grüne, das sieht man ja relativ häufig auf der Yacht. Du bist am Arsch. So, weil dann frierst du dir da 3 Stunden den Arsch ab. Da kannst.
Was du da gut kriegst, ist ja, kennst du diese Bundeswehr Capes? Diese
Ponchos? Ich hab mir die Frage gestellt, auch, was kannst du denn machen oder wie kannst du dich orange kleiden und dann noch mit der Kleidung zwiebelmäßig wechseln? Also du musst halt irgendwas haben, was orange außen auf ist. Ne? Und wenn du jetzt einfach nur eine orange Jacke hast und dann dir was drüber schmeißt, dann funktioniert es schon nicht.
Aber weißt du, was richtig gut funktioniert bei sowas?
Autobahnbest. Ich habe tatsächlich Autobahnbest. Wobei ich da gehört habe, nur orange und das Silberne muss ab. Weil das silberne reflektierende Band auf der Autowarnweste kann das wild wahrnehmen, die orangene Farbe nicht. Deswegen drehe ich meine immer um.
Okay. Habe ich noch nicht gehört? Kann aber durchaus sein.
Also, das können die wahrnehmen. Und das war so der Tipp.
Ja gut, hell und Dunkelunterschiede, ja, das ist ja das, was sie können. Ne? Und sind ja meistens auch alle Bewegungsseher, also ein Rehwild ist zumindest Bewegungsseher. Dann kannst du natürlich die Bewegung gut im Kontrast nachher sehen.
Ich habe angefangen, es heißt ja immer so, also ich kenne es zumindest so, es ist ja überall anders, ne? Aber ich kenne es zumindest so, dass es total verpönt ist, auf einer Drückjagd zu sitzen. Ja, aber Hand aufs Herz, ich stehe auch nur auf, wenn die Treiber kommen oder irgendwie der Yachtleiter vorbeigeht mit seinem Hund und dann setze ich mich auch wieder hin. Ne? Aber wenn es da mal spannend ist, dann stehe ich, wenn ich den Hund höre, der bellend auf mich zukommt oder vermeintlich, stehe ich langsam auf und versuche auch relativ lange dann unbewegt stehen zu bleiben, um direkt reagieren zu können. Und dann ist dann auch also die linke Hand permanent vorne am Schaft der Waffe und die rechte Hand so, dass ich direkt entsichern kann. Und da hat sich für mich gut bewährt, linke Hand Handschuh, rechte Hand ohne Handschuh.
Hat schon mal einer von euch diese Handschuhe ausprobiert, wo die Fingerkuppen fehlen?
Ja.
Und? Also für mich funktioniert es nicht gut, weil ich lieber so schieße, wie ich immer schieße. Also, mit ist sicherer, ohne schöner, ne? So, jetzt mal einfach mal.
Weil ich hab tatsächlich noch nie Handschuhe getragen und würde da, glaube ich, auch überhaupt nicht mit klarkommen. Also, weiß ich gar nicht, jetzt da mit Handschuhen am Abzug und da fehlt mir dieses Gefühl von Druckpunkt finden und dann abfummen.
Da hast du ja den Finger, den du umklappen kannst, so. Oder meintest du die überhaupt? Oder wovon reden wir gerade?
Also,
Ja, ich meinte diese Fingerdinger, wo du vorne beim Handschuh dann halt auf deinem Zeigefinger halt irgendwie dann entweder das Teil abschneidest. Mhm. Ich glaube, schneiden auch viele ab. Aber ich habe noch nie Handschuhe auf der Drückjagd benutzt. Ich habe immer Ich glaube, ich habe immer Frosthände gehabt. Ne?
Also ich habe Handschuhe, die sind so 2 in 1. Da ist der Daumen komplett Handschuh. Und die anderen 4 Finger sind halt halb, sodass die Fingerspitzen rausgucken. Ich kann aber ein Fäustling draus machen. Das oben auf dem Handrücken ist so ein Magnet dran. Und da kann ich dann den fehlenden Handschuh sozusagen draufklicken. Und wenn es zu kalt wird, kann ich den runter machen, dass ich Fäustlinge habe. Super geile Dinger. Kann ich nur empfehlen. Ich kann auch
Und wenn der Hersteller jetzt ein bisschen Werbung möchte, dann kann er sich bei uns melden. Oder wie war das jetzt?
Selbstgestrickt.
Ja, genau.
Genau. Ja, stimmt, nee. Die sind ja bestimmt selbst gehäkelt.
Nee. Die habe ich geschenkt bekommen, tatsächlich, freundlicherweise. Aber ich kann einen kleinen Fail erzählen, jetzt von gestern. Oder was heißt einen kleinen Fail? Ich bin ja eine Frostbeule und dachte, nein, du brauchst heute keine Handschuhe. Weil, ja, ist auch irgendwie alles doof mit Handschuhe. Und dann wurden meine Finger aber doch so kalt, dass ich dachte, so, jetzt muss ich die Handschuhe anziehen. Ich hatte meinen Jagdrucksack neben mir liegen, habe da dann vorsichtig drin rumgekramt, habe die Handschuhe rausgezogen, habe den linken an und auf einmal höre ich es. Ja, waren hinter mir die Sauen hochgekommen. Eine Rotte von 5 Stück, sind schön versprengt an mir vorbei. Ich konnte so schnell gar nicht schalten, wie die Bache an mir vorbeigezogen war recht. Dann sind 3 Frischlinge hinter mir raus, an mir vorbei, links an mir vorbei und der letzte Frischling rechts an mir vorbei, wo ich wieder keinen Kugelfang hatte. Links konnte ich aufgrund der Bäume nichts machen und ich dachte, hättest du jetzt die Handschuhe nicht angezogen, vielleicht wäre was gegangen.
Manchmal ist das.
Danach waren meine Finger auf jeden Fall nicht mehr kalt.
Und der Sprung vom Hochsitz runter mit der blanken Waffe hat nicht funktioniert.
Nee, ja. Also ich sage euch ganz ehrlich, die haben mich wirklich auf 10, 15 Meter angewechselt. Ich hätte die Waffe einfach runterwerfen können und sie dann auch umgefallen.
Once in a lifetime so, ne? Mist. Ja. Ach, Käse. Ich glaube, in Lettland sagt man, wenn es nicht
geklappt
hat, dann war es auch nicht für dich.
Genau.
Ja, genau. Also es ist, natürlich ärgert man sich irgendwo, aber ich muss auch sagen, ich möchte da gerade als Jungjägerin auch ein bisschen kleine Brötchen backen. Ich konnte ja am Samstagabend meine erste Sau strecken und dann am Montag direkt nochmal mit einer Drückjagdsau hinterherlegen. Das ist auch ein bisschen großkotzig, oder?
Darf ich kurz noch einen?
Sollte halt einfach nicht sein.
Da möchte ich kurz was sagen zu dem Thema, bevor ich gleich Marcel frage, weil er ist ja als Hundeführer mit einer ganz anderen Sichtweise in Sachen Ausrüstung unterwegs. Das ist ein Hinweis, den ich gerade an die Jungjäger aus eigener Erfahrung geben kann, wenn wir jetzt mal so ehrlich sind untereinander. Am Anfang, gerade bei Jagdeinladungen, aber ganz besonders auch bei Drückjagden, lieber den Ball flach halten. Das ist so, das hat sich bewährt. Ich habe natürlich selber den Fehler gemacht, weil ja, man wird dann eingeladen und dann vielleicht auch ein bisschen das Mundwerk mal zu voll genommen und so. Ich meine, das war ein Lernprozess für mich. Wir waren alle mal jung, ne? So. Aber ich sehe es auch bei anderen, wo ich mir dann denke, ja, lieber mal den Ball flach halten und dann ist auch nicht so schlimm nachher, ne? Aber ich glaube, das finde auch.
Meinst du mit Ball flach halten jetzt die Thematik zu viel zu posen?
Ja, genau.
Oder
nee,
zu viel zu erlegen?
Weiß ich nicht. Das, glaube ich, kann jeder für sich selber, muss jeder für sich selber wissen. Also meist hast du es ja im Gefühl, dann denkst du so, jetzt ist aber auch gut, ne? Gut, manche haben es nicht, klar, habe ich auch schon erlebt, aber eher so dieses Posen und mit Ausrüstung und ne, dieses Flexen so, ne? Und da finde ich, da muss man seine Leistung für sich sprechen lassen und dann lieber am Ende beim Schüsseltreiben, ne, auf einer wirklich bestätigten Leistung, die kann man ja dann ruhig nochmal hervorheben, aber so am Anfang denke ich mir dann manchmal so, mein Gott, Junge, alles gut, ne? Dir tut keiner was, brauchst nicht, so.
Ja, die Sau wechselt dann auch eher den Hundeführer ein und jetzt haben wir den Übergang zu mir. Was nehme ich mit auf eine Drückjagd? Also ich muss tatsächlich sagen, meine Drückjagd prozentual aufgeschlüsselt teilt sich in 99% mit dem Hund durch das Dickicht quälen da. Und ich glaube, so 1% sitze ich tatsächlich selber auch mal. Macht mir aber auch tatsächlich Spaß. Und selbst wenn ich Einladungen kriege, wo ich die Wahl habe zwischen möchtest du einen Stand haben oder möchtest du mit deinem Hund durchgehen, wähle ich tatsächlich eher den Hund, als dass ich mich auf den Stand stelle. Weil mir wird eigentlich auch nie kalt. Das ist der erste Faktor. Ich habe gar nicht so viele Sachen mit, die ich anhabe, sondern ich habe tatsächlich sehr wenig Sachen an. Ich habe eine Sauenschutzhose an, ich habe darunter lange Unterwäsche und ich habe ein T-Shirt meistens an und über dem T-Shirt dann meine Sauenschutzjacke. Also die Hundefrühjacke. Und das war's. Mehr ist das nicht. Ne? Weil die wird da einfach nicht kalt. Und dann packst du halt tatsächlich noch ganz viele Sachen für deinen Hund ein. Ne? Also das ist von GPS-Ortung deines Hundes über die Soundschutzweste von deinem Hund bis hin zu Wasser, energiereichem Futter für danach, Verbandsmaterialien für dich und Hund habe ich immer dabei. Also habe ich immer in der Tasche an meinem Gürtel. Dann Abfangmesser habe ich dabei und kommt immer ganz drauf an, wie die Jagd ist. Aber ich habe normalerweise eigentlich auch immer eine Waffe dabei. Also alten 98er in 7x57, also total uriges Kaliber. Um dann gegebenenfalls halt auch mal Fangschüsse antragen zu können. Musste ich aber tatsächlich bis dato nie tun. Also bis jetzt habe ich Wild, was dann geschlagen war und was der Hund festgehalten hat, tatsächlich eigentlich immer mit der blanken Waffe abgefangen. Und ja, was du noch brauchst, sind je nach Witterung Gummistiefel, vernünftige. Ne? Manchmal geht man da auch schwimmen. Und Wechselkleidung. Ne? Also super wichtig ist Wechselkleidung. Also wenn ich teilweise da rauskomme, bin ich klatschnass bis auf die Unterhose. Und dann sich einmal umziehen können, vor dem Schlüssel treiben, ist schon was Schönes. Ja, dann sitzt man da auch und einem bleibt auch warm dann. Ja, und ansonsten ist das halt eigentlich alles, was du so mit hast. Für den Hund hast du mehr mit als für dich selber. Der ist auch der wichtigste Punkt, glaube ich, in der ganzen Geschichte, dein Hund, um da durchzugehen. Wenn du dann Nachsuchenführer bist, dann müsste man sich mal mit dem Nachsuchenführer unterhalten, was der mitnimmt, aber das wird sich ziemlich ähneln an Equipment, was er anhat und was er mitnimmt.
Was du jetzt eben erwähnt hast, Marcel, ist dein Erste-Hilfe-Set für dich und den Hund. Da werden meine Ohren natürlich sehr spitz. Was hast denn du da so mit?
Also für mich selber tatsächlich, oh, wie heißt denn das noch? Das weiß bestimmt Jochen, dieses wunderschöne Set zum Beine abbinden oder Arme oder Extremitäten. Ja, genau, ein Tourniquet. Der ist da mit drin. Dann habe ich für den Hund halt ganz viel Mullbinden mit. Ich habe Nadel und Faden da drin, um mal schnell irgendwie was wieder zusammenzutackern beim Hund, bevor man dann zum Tierarzt fährt. Ansonsten ist noch drin so eine kleine, also 2, 3, 4, 5 kleine Nazelfläschchen, mit denen du Wunden einmal schnell ausspülen kannst, bevor du sie abdeckst. Weil gerade Wald ist ja nicht irgendwie unbedingt sauber, sondern dann kannst du es einmal ausspülen. Und ansonsten so ein bisschen Kleinkram ist da auch noch drin. Rettungsdecke, ein bisschen Wundschnellverband, Pflaster, Mullbinden, Kompressen, ein bisschen Gitter für unter die Kompressen, damit es nicht klebt. Aber man muss dazu auch sagen, ich bin Rettungssanitäter und habe wahrscheinlich mehr mit als so manch anderer.
Also ja, mein Erste-Hilfe-Set für den Hund ist noch ein bisschen ausgiebiger. Also ich habe tatsächlich auch immer Infusionen, Venenzugänge und sowas dabei.
Das willst du alles mit dir rumschleppen?
Das ist in einem extra Rucksack, ja. Also wenn ich mit Hund unterwegs bin irgendwo mal oder wenn ich als Treiber irgendwo dabei bin, habe ich sowas tatsächlich mit. Falls ein Hund Erste-Hilfe braucht. Du musst kurz dazu sagen,
was du beruflich machst, und, noch, falls jetzt jemand zum ersten Mal hört.
Achso. ja, genau. Also ich bin tiermedizinische Fachangestellte und dementsprechend kenne ich mich damit halt aus. Ich bin hauptsächlich im OP tätig und deswegen habe ich so ein paar Skills, die ich dann auch in der Freizeit anwenden kann, wenn da mal ein Hund Hilfe braucht. Was ich dir empfehlen kann, Marcel, pack dir eine Rolle Frischhaltefolie ein. Weil wenn, wir hoffen es ja alle nicht, dass es mal mit deinen Hunden passiert, das soll ja bitte keinem Hund passieren, aber es passiert ja nun mal, wenn ein Hund so doll geschlagen wird, dass tatsächlich die Bauchdecke geöffnet ist und da Dinge rausfallen, die lieber drin sein sollten, sprich Gedärme, dann, wie du schon sagst, die Nase richtig schön einmal alles abspülen und dann fett Frischhaltefolie drum wickeln, damit es nicht auf dem Boden rumschleift. Das kann wirklich Leben retten.
Dafür habe ich tatsächlich, ich habe dafür auch was mit tatsächlich, aber das ist halt keine Frischhaltefolie. Aber ja, das funktioniert auch. Ne? Funktioniert übrigens auch beim Pferd, falls das irgendwer wissen möchte.
Ja.
Na, da funktioniert Frischhaltefolie auch. Wenn du, weil da hätten wir jetzt zum Beispiel noch sowas für die Basics, wenn du als erstes mal als Treiber zum Beispiel durchgehst, dann ist es übrigens nicht ratsam, sich eine GoPro auf den Kopf zu setzen. Nur so als kleiner Tipp am Rande hier. Ne? Also es soll es schon gegeben haben. Derjenige durfte danach das Video dann auch wieder löschen. Ansonsten ist man eigentlich als Treiber immer sehr gerne gesehen. Hast deinen ersten Einstieg tatsächlich in die Jagd und lernst die ersten Jäger kennen, falls du sie nicht vorher schon kanntest. Ne, das wäre zum Beispiel auch etwas, was so in der Praxis vielleicht gar nicht schlecht ist.
Für die Jungjäger und angehenden Jungjäger, die uns hier eventuell zuhören, ich habe ja meine erste Gesellschaftsjagd auch als Treiberin mit wahrgenommen. Und ich habe mich am Anfang richtig blöd gefühlt, weil die haben alle immer irgendwas gerufen und ich wusste nicht, was soll ich denn jetzt rufen? So, was bin ich blöd, wenn ich irgendwas rufe? Oder bin ich blöd, wenn ich nichts rufe? Oder was rufe ich denn überhaupt? Oder was sage ich, wenn ich da durchgehe? Sage ich, wenn ich wild sehe? Was mache ich denn als Treiber überhaupt?
Ja, du sagst, wenn du wild siehst und vor allem, in welche Richtung das läuft. Ne? Was ist das?
Ja,
wenn,
genau.
Wenn ich weiß, was das ist, dann sage ich Rehwild nach vorne. Das bedeutet, ja, genau, dass das Rehwild von der Treiberkette wegläuft. Rehwild nach hinten würde bedeuten, es ist durch die Treiberkette durchgelaufen und läuft hinter uns zurück. Ne? Also zurück vom Treiben, aus dem Treiben raus, sozusagen wieder dahin zurück, wo wir herkommen. Und was man ruft, das kannst du dir aussuchen. Du kannst dich auch laut unterhalten, das hilft meistens besser. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade das dolle Rufen und richtig viel Lautstärke machen, meistens das Wild so schnell macht, dass es halt dazu führt, dass die Schützen gar nicht mehr so richtig zu Schuss kommen. Na, wenn du dich aber,
ja,
ich sage immer, das ist ein sehr ausgiebiger, lauter Waldspaziergang. Na? Also das Wild kommt schon auf die Läufe und je besser und je kontrollierter es den nächsten Stand anwechselt, desto eher kann der Schütze da auch tatsächlich dann verwandeln, wenn er nicht gerade sowieso super viel Übung da drin hat, auf flüchtiges Wild zu schießen, was sich sowieso nur anbietet bei zum Beispiel größerem Hochwild oder Schwarzwild. Ne? Ein Stück Rehwild in der Flucht oder im Laufen oder in hochflüchtig zu beschießen, ist für mich ein absolutes No-Go. Das ist meistens eine Nachsuche.
Kurze Anekdote.
Ja, ich habe hier...
Ich wollte nicht ins Wort.
Entschuldigung, Jochen. Guck mal, ich habe hier aus meiner Zeit vom Lernen für den Jagdschein so eine kleine Fibel rausgeholt. Und hier gibt es tatsächlich eine Checkliste, Drückjagdausrüstung, was du immer dabei haben musst und was im Auto sein muss. Soll ich die mal vorlesen?
Hau raus.
Sogar mit zum Abhaken kann man hier sogar. Also, immer dabei haben sollst du eine Büchse mit Drückjagdzielfernrohr. So, und ja, da kommt jetzt meine erste Frage. Hat einer von euch ein extra Drückjagdzielfernrohr?
Die große Frage, hat jemand ein echtes extra Drückjagdzielfernrohr? Ja, habe ich. Oder wer schießt zum Beispiel im Red Dot?
Ja, ich nicht. Also ich habe ein Zielfernrohr für alles.
Und Jochen?
Kleinste Vergrößerung ist 2,5.
Ja, das reicht mir für die Drückjagd. Eine Sonderfolge zu machen. Ob das wirklich sein muss.
Ja. Können wir ja vielleicht in Zukunft. So, dann geht's weiter. Eine Packung Munition, gleich 20 Patronen. Dann den Gehörschutz, wenn kein Schalldämpfer. Ein Aufbrechset, einmal Handschuhe, ein Sitzkissen. Das sollte immer dabei sein, sagt sie viel.
Okay.
Eine Bergehilfe, die hatte ich tatsächlich auch mit. Die habe ich immer mit, die Bergehilfe. Signalband zur Anschlussmarkierung, das hatten wir auch schon. Ein Handy, in Klammern aufgeladen. Mhm. Finde ich auch Sinn, sinnvoll. Ja. Ersatzbatterie für Leuchtabsehen. Oh. Ja, okay. Eine Laufreinigungsschnur, falls ein Fremdkörper in den Lauf gelangt. Und einen Kugelschreiber, um Standzettel auszufüllen. Und im Auto solltest du dabei haben eine Wildwanne oder einen Heckträger, einen vollen Wasserkanister, Gummistiefel und eine Taschenlampe.
Okay, also den Heckträger, die Wildwanne und den vollen Wasserkanister kann ich nachvollziehen, wenn das eine Drückjagd ist, bei der am Stand aufgebrochen wird.
Genau.
Muss ich aber ganz ehrlich sagen, habe ich in letzter Zeit immer weniger erlebt. Das ist meistens so, dass das dann eher so die etwas älteren Jagdgenossenschaften oder Jagdvereine machen, die so eine Jagd, so eine Dorfjagd ist. Also da sehe ich das öfter, dass am Stand aufgebrochen wird. Wenn du das ein bisschen professioneller hast, dann tun die das nicht mehr. Da wird das Wild eingesammelt und wird dann am Streckenplatz sozusagen zentral aufgebrochen, weil das aus wildbräthygienischen Gründen die deutlich bessere Wahl ist, meiner Meinung nach. Und ich glaube, das kann man auch fast überall nachlesen.
Ja, ich habe auch schon beides erlebt. Ja.
Das ist eine interessante Liste. Ja, habe ich tatsächlich nie gelesen, als ich Jungjäger war.
Ich bin ehrlich, ich gucke da auch gerade das erste Mal rein. Aber es ist eigentlich gar nicht so blöd. Also eigentlich ist es ganz,
guck mal,
ganz
interessant, was hier drin steht. Ich wollte noch einen Punkt gerade sagen zu dem, wenn man Jungjäger ist. Also ich kann es nur sehr, sehr, sehr empfehlen und jedem ans Herz legen. Ich bin die 15 oder 16 Jagden, die ich in meinem Leben als Jäger gemacht habe, weil ich ja keinen familiären Background habe und sonst nirgendwo mitgegangen bin, bin ich auf Drückjagden als Treiber mitgegangen. Weil ich gesagt habe, ich will das unbedingt wissen, wie das funktioniert, bevor ich hier irgendwie den ersten Schuss abgebe. Da hatte ich schon einen Jagdschein, da hatte ich auch schon eine Kanone, aber ich bin ohne mitgegangen. Ich hatte wohl ein Messer mit, so, aber das habe ich so gemacht. Später bin ich dann auch als Hundeführer mitgegangen Ich hatte eine Wachtel, bin aber als Durchgeschütze sozusagen mitgegangen und habe die nicht vom Stand geschnallt, was ja nicht so klassisch Wachtel ist. Aber ich bin da mit ein paar Leuten unterwegs gewesen in der Lüneburger Heide, die Kopf auf Bracken geführt haben. Und die haben mich mit so, ja, unter die Fittiche genommen, sagt man ja, und mir so ein bisschen das gezeigt. Und das war eine richtig, richtig geile Zeit. Da habe ich sehr viel übers Jagen gelernt. Ich würde fast sagen, im Kontext der Drückjagd ist für mich die Arbeit als Hundeführer, du siehst halt mehr. Es ist spannender, es ist aufregender. Du bewegst dich, es ist actiongeladener. Mhm. Ja. Ich habe zwar eine Waffe dann geführt auf dem Rücken, also eine 9.3 mal 62. Ich habe die aber nie benutzt. Ich habe aber einen von Hunden gestellten Schwein mit dem Messer abgefangen. Und das, glaube ich, ist nachhaltig das intensivste Jagderlebnis, was ich bis jetzt hatte. Also ich hatte schon viele tolle Erlebnisse, so, die ich auch nicht vergesse. Aber so dieses intensivste, dieses archaischste Erlebnis, was ich jemals hatte, war diese Situation mit den Hunden, dem Schwein und dem Abfangen mit der Blankwaffe. Das kann ich so sagen. Mhm. Und da jetzt zurückkommt, ich kann wirklich jedem jungen Jäger empfehlen, der da nicht so sicher ist, ruhig dann nochmal das Jahr hinten anstellen und sagen, ich gehe als Treiber mit. Ne? Da freut sich auch jeder, wenn der sieht, okay, der will das erstmal kennenlernen und so. Lieber erstmal ruhig und dann wirst du auch das nächste Jahr als Schütze eingeladen. So war das bei mir zumindest.
Das ist tatsächlich so, ja. Aber du musst halt auch, wenn du als Hundeführer durchgehen willst, dann auch erstmal einen fertigen Hund haben. Das dauert ja auch so seine 2 Jahre, 3 Jahre. Ja. Jetzt haben wir natürlich eine wundervolle Drückjagd hinter uns. Wir haben die Standkarte ausgefüllt. Wir haben keine Nachsuchen produziert, was natürlich total toll ist. Und unser Ansteller hat uns wieder abgeholt. So viel zu dem Thema, was wir am Anfang vergessen haben. Meistens wird man angestellt. Das bedeutet, jemand, der mit Revierkenntnis da ist, fährt dich oder bringt dich sozusagen zu deinem Stand, wenn du das nicht kennst. Und der holt dich auch wieder da ab. Jetzt haben wir uns alle an der Strecke getroffen. Wir haben Strecke gelegt, was hoffentlich auch jeder weiß, dass das am Ende eigentlich passiert, um dann das Wild nochmal zu ehren. Wir haben die Strecke verblasen und dann kommt das Schlüsseltreiben. Und beim Schlüsseltreiben kommt manchmal dann das Jagdgericht. Wer von euch hat denn schon ein Jagdgericht miterlebt oder war sogar Bestandteil des Jagdgerichts?
Ich habe sowas mal logischerweise. Ich war aber nicht Bestandteil davon. Ich jetzt?
Also über das
da, wo ich es mitbekommen habe, war es nicht so. Es gibt ja landsmannschaftliche Unterschiede, kann man sagen. Ne? Und ich kenne es etwas ähnlich so wie du. Also in Norddeutschland, wo ich auf Drückjagden mitgegangen bin, ist es halt so, dass man sich nach der Drückjagd zum Schüsseltreiben am Aufbruchplatz, sage ich jetzt mal, oder an irgendeiner Jagdhütte oder so, da trifft man sich. Dann soll es vereinzelt vorgekommen sein, dass Alkohol geflossen ist und natürlich ohne, ne, also unabhängig von den Waffen, die sind natürlich in Sicherheit und so. Das geht natürlich immer vor. Und dann gibt es so dieses Jagdgericht. Aber da, wo ich es erlebt habe, ist es anders. Und zwar ist die Drückjagd vorbei, alle fahren nach Hause. Dann ist 3-4 Stunden Pause, alle ziehen sich um, duschen sich, ziehen sich schicke Jagdklamotten an und treffen sich danach abends in der Wirtschaft. Und dann gibt es Grünkohlessen. Und da gab es dann das Jagdgericht. Es war also so ein bisschen anders, war so ein bisschen schicker, sag ich jetzt mal. Und da wurde dann, unter anderem gibt es dann den Jagdkönig, ne? Der wird dann da ausgerufen. Und da war es halt so, dass die gesamten Jagdbezirke, das war sehr groß aufgezogen, die sitzen dann so an ihren Tischen. Das hat so ein bisschen so einen Kneipencharakter irgendwie von einer Studentenverbindung. Und dann hat dann eine von diesen Jagdbezirken sozusagen, hat dann einen durch den Kakao gezogen. So, aber das, ich weiß jetzt nicht, ob das so dieses typische Jagdgericht war. Deswegen kann ich da, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen.
Ja. Also das Jagdgericht ist an sich ja dafür da, Fehler oder Missgeschicke während der Jagd zum Beispiel mit Humor anzusprechen. Ja, die Gemeinschaft lacht zusammen, ohne jemanden bloßzustellen, so sollte das eigentlich sein. Und stärkt den jagdlichen Zusammenhalt und die Tradition. So, das ist so ungefähr die Definition von Jagdgericht meiner Auffassung nach. Und es läuft eigentlich so ab, dass es halt einen Richter gibt. Das ist meistens der Jagdleiter, der das Jagdgericht führt. Und die Anklage sind halt so kleinere Vergehen. Ne? Da müssen dann die Leute antreten. Zum Beispiel fürs zu spät kommen. Laut sein am Stand, wenn es jemand mitgekriegt hat. Zum Beispiel falscher Schuss oder Fehlschuss, ne? Oder zum Beispiel Ausrüstung vergessen, Magazin nicht mitgenommen oder so. Oder halt kuriose Situationen aus dem Treiben. Na, und dann gibt das halt so Strafen dafür. Ne? Also das eine, was du halt schon sagtest, Jochen, da mal Schnaps trinken, ne? Oder ein kleines Gedicht aufsagen, Witz erzählen oder ein Lied singen. So, so kenne ich das. Ne? Es soll eigentlich immer spaßig sein, kameradschaftlich und niemals beleidigend werden. Ja, zum Beispiel hier gewaschene Gummistiefel oder nicht geputzte Schuhe.
Oder blaue Hose beim Schlüsseltreiben.
Ja, genau. Ja, und es geht halt immer um Fairness, Humor, dann die Tradition am Leben erhalten. Also ich finde es halt sehr schade, wenn es nicht stattfindet. Und du kannst da auch super neue Jäger integrieren. Also wenn zum Beispiel so ein Jungjäger dann sein erstes Stück Rotwild geschossen hat, kannst du ihn halt auch einfach zum Jäger schlagen zum Beispiel. Oder solche Sachen. Also das passiert dann eigentlich ja auch so im Jagdgericht mit oder beim Schüsseltreiben nachher. Das sind so diese Traditionsteile einer Rückjagd oder Gemeinschaftsjagd. Und die finde ich eigentlich sehr, sehr wichtig. Die kommen natürlich ein bisschen kurz, wenn es zum Beispiel so um die Rückjagd im Forst geht, also wenn es denn so ein Landesforst ist, die haben dann halt einfach die Möglichkeiten, abends nicht da jeden auch lange einzuladen. Aber das findet halt in diesen ganz klassischen Genossenschaftsjagden sozusagen auch relativ häufig, glaube ich, noch statt. Also zumindest das Essen kenne ich zum Beispiel von den Treibjagden. Da gibt es dann auch immer Grünkohl. Mhm. Und dann sitzt man da ganz schnuffig zusammen und geht dann einmal durch, was alles so passiert ist. Eigentlich finde ich das total schön.
Wurdet ihr zum Jäger geschlagen?
Also ich wurde zum Jäger geschlagen, tatsächlich, von meinem Ausbilder sogar.
Nee, ich nicht. Mhm. Und Jochen? Nein. Du nicht. Mhm. Hm. Musstet ihr das vorher anmelden?
Anmelden?
Nein. Oder ist das einfach passiert?
Das ist einfach passiert. Wie bei dir, Sinja? Hm.
Weil ich bin noch nicht zur Jägerin geschlagen und bin aber im Dezember zur Treibjagd eingeladen. Ich nenne es mal in meinem Lehrrevier, da wo ich schon seit anderthalb Jahren immer wieder mit zu Gast bin und mich auch viel engagiere und so. Da wurde bei den Bockbieren gefragt, wenn dann über die Treibjagd gesprochen wurde, ob denn jemand zum Jäger geschlagen wird. Und da ist dann mein Name gefallen, also wird das dann Mitte Dezember passieren. Bin ich gespannt drauf.
Okay, sehr cool. Dann hoffen wir, kriegen wir ein Video.
Wovon?
Vom Alkoholmissbrauch? Können wir das bei Instagram posten? Nein, von zum Jäger geschlagen werden. Also ich habe tatsächlich ein Foto von mir dabei und ich gucke mir das gerne an. Ich habe das letztens gerade rausgeholt. Ich war zusammen mit einem mittlerweile sehr, sehr guten Freund, den ich während des Jagdscheins kennengelernt habe. Und wir haben uns beide das Ding angeguckt und gesagt, mein Gott, waren wir da jung. Okay. Dabei ist das noch gar nicht so lange her.
Kannst du doch mal auf Instagram posten, dein schönes Bild.
Muss ich mal vorher fragen, ob ich das darf.
Ach so.
Ist ja noch jemand anders drauf. Sind noch zwei andere Leute drauf. Heutzutage ist das nicht mehr ganz so einfach irgendein Foto.
Also ich kenne es mit erheblichem Missbrauch von Alkohol, in Flintenläufe, gefüllter Korn und sowas. Also es scheint okay. Unterschiede zu geben. Also bei dir war es human und ein Erlebnis, wahrscheinlich an beides wird man sich gerne dran erinnern, aber die einen können sich wahrscheinlich nicht mehr so gut dran erinnern.
Ja, also das war bei uns tatsächlich wirklich so, also mit auf einem gegerbten Stück Rotwild Decke sozusagen, haben wir dann niederknien müssen und dann sind wir tatsächlich mit so einem, was ist das gewesen, so ein Dolch oder sowas, zum Jäger geschlagen worden. Inklusive einem Text und einem sehr tollen Reim davor. Cool. Also das war schon sehr, sehr, sehr schöner Moment.
Schön.
Und danach, nach dem Jagdgericht geht es dann eigentlich meistens richtig zur Sache, solange man halt keinen langen Fahrtweg hat und oder aber auch die Waffe da irgendwo unterstellen kann. Weil dann kann man diese wundervolle Jagd nachher gemeinsam in einem wunderschönen Schüsseltreiben beenden. So sollte das dann eigentlich sein. Mit Essen, was zu trinken und viel guter Laune.
So, sehr gut. Was steht an die Woche? Haut mal raus.
Was stand an die Woche, würde ich ja eher fragen. Wobei haben wir ja eigentlich fast schon drüber geredet, ne? Du hast deine erste Sau geschossen.
Ja.
Und ich hatte tatsächlich Weidmannsheil auf einen Dammspießer am Wochenende. Und ich weiß gar nicht, Jochen, wie sieht's bei dir aus? Hat das mit dem Laufen wieder
besser? Ja, ich bin froh, dass ich wieder einigermaßen im Dienst bin. Und für mich stand an regeneratives Pilze sammeln. Steinpilze und Maronen. Ich bin ein leidenschaftlicher Pilzesammler. Ich kenne nicht viel. Ich bin jetzt auch nicht so... wie soll ich sagen, noch nicht so lange im Business, aber ich mache es jetzt das dritte Jahr und leidenschaftlich gerne. Ich freue mich jedes Jahr auf die Pilzezeit und da waren wir im Wald unterwegs und haben schon gut Beute gemacht, ja.
Krass, also ich würde mich da nicht rantrauen.
Ja, ich habe auch einen Kurs gemacht vorher, ne? Und genau. Also im Zweifel Finger gerade gilt auch beim Pilzesammeln.
Im Zweifel Fingern gerade, wieso schießt du die unten ab bei den Stängeln? Oder ich habe gehört, man schneidet die ab.
Ne? Ich weiß nicht.
Keine Ahnung. Dreht man die raus oder schneidet man die ab? Schneidet man Pilze?
Ja, die einen sagen halt, bitte?
Schneiden,
genau,
ne?
Die einen sagen, richtig,
ich kenne das nur mit Schneiden.
Ja. Genau.
Okay, und genau, die anderen drehen so die.
Alte Schule, glaube ich, ne? Aber man sagt, wenn du die rausdrehst, dann nimmst du zu viel und dann kann er da nächstes Jahr nicht wiederkommen. Wobei es da auch wieder Leute gibt, die dem widersprechen. Also, aber ich schneide sie.
Ja, aber ist der Pilz nicht sowieso eigentlich der Teil, der unter der Erde wächst und das, was über der Erde wächst?
Fruchtkörper.
Wie hieß das noch?
Und
Fruchtkörper, genau. Das
sind doch nur also ich schneide es gerne ab, weil wenn du den rausdrehen würdest, dann hast du natürlich da den Dreck und jetzt schmeißt du den in den Beutel mit den anderen, dann hast du da den ganzen Dreck. Du sollst ja Pilze nicht waschen, du musst es dann abpinseln und deswegen schneide ich es gerne ab, dann sind die von Grund auf sauber, also im wahrsten Sinne des Wortes von Grund auf und dann gehen die in den Beutel. Das war ein Thema, da habe ich mich lange vor gedrückt, weil mir das zu heiß war und ich gedacht habe, boah, ernährungsphysiologisch ist so ein, also von der Kalorienzahl, die schiere Kalorienzahl, so im Bushcraft-Survival-Gedanken, ist er natürlich besonders wertlos, mit 3 Kalorien oder irgendwie sowas. Und aber Pilze sind natürlich super, super schmackhaft, werten Wildbret extrem auf und es ist schön, so im Wald unterwegs zu sein und zu suchen. Macht unfassbar viel Spaß.
Ja, die Kalorienzahl beim Pilz macht ja die Butter, ne? Oder nicht? Ja, total krass. Das müssen wir, glaube ich, mal in der Folge zusammen mit Verwertung von Wildbret von A bis Z oder sowas
weiter besprechen. Zwei weitere Tasten auf der Klaviatur des Waldläufers.
Ja.
Ja, und was steht jetzt noch an? Haut raus. Mach den Anfang. Oder soll ich den Anfang machen?
Ich kann auch den Anfang machen. Was steht jetzt noch an? Ein bisschen Ausbildung mit meinem kleinen Hund. Ich will jetzt tatsächlich mit Fährtenschuhen anfangen und habe mir jetzt die ersten Läufe schon immer eingefroren. Und dann habe ich tatsächlich am 15. die erste Drückjagd und die Treibjagden, auf die ich eingeladen war, sind leider wegen der ausgebrochenen Myxomatose beim Hasen in Schleswig-Holstein.
Ach, krass, schade.
Ja, ist wohl besser so. Aber ist das halt schade, ne? Weil eigentlich der gesellschaftliche Teil daran total Spaß macht.
Ja, ich habe Urlaub diese Woche bis auf Freitag, da muss ich arbeiten, mir hat leider ein Urlaubstag gefehlt. Wie das halt so ist mit Urlaub, der ist immer vollgepackt bis zum geht nicht mehr. Morgen will ich meine Sau zerwirken, die habe ich mitgenommen aus Mecklenburg-Vorpommern. Da freue ich mich sehr drauf, mein erstes selbst erlegtes Stück Schwarzwild auch küchenfertig zu machen. Ansonsten bin ich auf einem Geburtstag eingeladen und am Sonntag will ich zum Flinte schießen.
So. Am Sonntag zum Flinte schießen nach Wada oder wo willst du hin?
Ja.
Ah. Okay, dann kann man dich da jetzt treffen.
Ja. Genau. Vielleicht hänge ich mich da auch dran, wenn ich darf.
Ja, können wir nochmal schnacken.
Ja. Dann können wir zusammen in Wada schön Flinte schießen.
Ja, meine Regeneration, der Arzt hat so empfohlen, steht natürlich auch im Zeichen des Schießengehens. Ich werde auf jeden Fall diese Woche hardcore den Schießstand frequentieren. Ich habe große Lust, wieder Kurzwaffe zu schießen und möchte unbedingt meinen Halbautomaten nochmal schießen, gerne auch auf den laufenden Keiler. So, jetzt gar nicht so wegen Drückjagdvorbereitung, aber einfach um das bewegte Schießen ein bisschen besser zu üben. Da bin ich nicht so gut. Da habe ich noch viel Potenzial. Da kann man noch viel rausholen. Das ist jetzt so das nächste große Projekt, bewegtes Schießen so ein bisschen in den Griff zu kriegen und halt Kurzwaffe.
Musst du mal vorbeikommen, dann können wir
das geil. Das Kino aufbauen. Das macht geht das denn auch mit dem Halbautomat?
So aus, wahrscheinlich nicht so, aber.
Ja, es ist immer ein Besenspiel, ist auch egal.
Gewehr dafür nehmen. Ja, das wird aber schwierig. Da muss man irgendwo hinten drauf drücken können. Aber naja, egal. Auf jeden Fall ist das für Technik verfeinern in der Bewegungsjagd total gut.
Boah, ich habe noch was vergessen. Nee, noch was in meiner Woche. Also, was jetzt noch kommt. Ich bin am Samstag noch zum Gemeinschaftsansitz auf weibliches Seewild.
Donnerwetter.
Also im Moment überschlagen sich die Ereignisse.
Stark.
Ich kann das nicht anders sagen. Ich freue mich. Ich bin gerne draußen. Ich gehe gerne jagen. Dafür habe ich den Jagdschein gemacht und ich finde es toll, dass es im Moment auch so frequent passiert.
Oh, da bin schön. Da bin ich jetzt schon wieder in die nächste Folge gestolpert. Sinnhaftigkeit von Gemeinschaftsansätzen auf Ricken. Mhm. Okay. Oder sollte man das vielleicht vorher schon alles geklärt haben?
Können wir leidenschaftlich drüber streiten.
Ja, das Ding wird richtig in die Luft gehen, glaube ich.
Aber lass uns doch die Empfehlung der Woche.
Sinja, du hattest eine Idee für die Empfehlung der Woche, dann hau die mal raus.
Ja, also ich bin ja irgendwie, ich ernenne mich jetzt selbst zur Social-Media-Empfehlerin der Woche. Und zwar möchte ich heute den Instagram-Account empfehlen, Jäger des Ostens. Das ist nämlich der Tim. Und Tim ist derjenige, wo ich jetzt am Wochenende zur Jagd war in Mecklenburg-Vorpommern. Und es war einfach wundervoll. Wir hatten einen klasse Anblick. Tim hat mich super, super klasse auf mein erstes Stück Schwarzwild geführt. Ich kann den Instagram-Account nur empfehlen, weil der immer tolle Beiträge macht. Er hat ein wunderschönes Revier. Und gerade für Leute wie mich, die entweder noch gar keinen Begehungsschein haben oder eher einem Niederwildrevier zugange sind, da kann man mal richtig, richtig tolle Beiträge von viel Hochwild sehen und einfach toll. Ja, meine Empfehlung der Woche.
Vielleicht, pass auf, Jochen, was ist deine Empfehlung der Woche? Wir weiten das jetzt mal aus. Jetzt jeder was die Woche.
Okay, das ist jetzt recht spontan, da muss ich kurz überlegen. Es muss ja auch was Wertiges sein, es muss ja auch was sein, wo mir dran gelegen ist. Warte, also wenn du eine hast, zieh vor, dann komme ich gleich nach.
Nee, war eine spontane Idee, habe ich auch gar nicht, muss ich auch gerade drüber nachdenken. Aber ja, mir fällt da bestimmt gleich auch was ein. Aber ich finde die Idee gar nicht schlecht. Oder wir machen eine Social-Media-Empfehlung der Woche und eine Empfehlung der Woche. Es ginge auch. Da könnten ja mal die ganzen Leute, die das hören, und ich weiß, es sind mittlerweile wirklich viel mehr geworden, das in die Kommentare schreiben. Was hättet ihr denn gerne? Eine Social-Media-Empfehlung der Woche oder generell eine Empfehlung der Woche? Oder hättet ihr beides gerne?
Okay, ich habe was, soll ich sagen?
Hau raus.
Ausgegebenem Anlass, weil wir das leidenschaftlich diskutieren, im Hintergrund, um daraus gegebenenfalls eine Folge zu machen. Das Buch Sex, Jagen, Tiere essen von Florian Asche kann man sich sehr gut zu Gemüte führen. Hat mein jagdliches Denken nachhaltigst geprägt. Ist mir ein Anliegen, das hier einmal zu diskutieren. Und dann können wir quasi in den Kommentaren mit euch mitdiskutieren. So.
Sehr gut. Marcel, hast du was? Möchtest du was empfehlen?
Tja.
Wenn nicht, ist auch okay. Dann haben wir schon zwei.
Also meine Empfehlung der Woche wäre tatsächlich, und das klingt jetzt bestimmt total abgedroschen, aber Gerold und Paul von den Hunter Brothers haben gerade den ersten Teil, und man muss es leider bezahlen auf Hand und Demand, das ist so, aber den ersten Teil von ihrer Kasachstan-Jagd sozusagen online gestellt. Und wenn man einfach mal so richtig Wildnis, Natur, nichts drumrum und super viel Steinböcke sehen will, dann muss man sich das angucken. Also ich habe die erste Folge mir jetzt tatsächlich vorgestern angeguckt und ich hoffe schon darauf, dass es jetzt irgendwann demnächst dann 2, 3 und 4 gibt, weil es sollen Vierteiler werden, weil das schon von der ganzen Umgebung und von der ganzen Haptik super, also wirklich super, super schön ist, was sie da gefilmt haben. Also total genial. Das wäre meine Empfehlung der Woche. Da solltet ihr mal reingucken.
Sehr gut.
Ja, dann sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Und wir wünschen euch alles Gute in der Drückjagdsaison. Vielleicht habt ihr das ein oder andere von uns ja mitnehmen können. Vielleicht haben wir auch totalen Bullshit erzählt. Das weiß ich nicht. Schreibt es in die Kommentare, wenn das so war. Wir wünschen euch Horido, Weidmannsheil und eine wundervolle Drückjagdsaison.
Weidmannsheil und Horido.
Horido.
Jägerstammtisch, komm mit uns ins Revier. Erlebe Natur, Geschichten und mehr hier. Mit Sinja, Jochen und Marcel mitten im Jagdleben. Hier gibt's Tipps